Egal, was für Probleme oder vielleicht Widrigkeiten in den ersten Lebensjahren beim Thema Schlaf und auch sonst wo in der Erziehung und Beziehung zum Kind auftauchen, versucht es so zu sehen, dass ihr immer auf der Seite eures Kindes bleibt und nicht gegeneinander ankämpft oder arbeitet, sondern dass Probleme oder Schwierigkeiten eigentlich nur gemeinsam gelöst werden können.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin eure Gastgeberin, Hebamme Jana Friedrich, und heute geht es um ein Thema, welches viele Eltern lange Zeit und auch immer mal wieder umtreibt. Es geht um Schlaf, um Babyschlaf und somit natürlich auch um den Schlaf der Eltern. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Katharina Meyer-Batrakow. Liebe Katharina, so schön, dass du da bist.
Hallo Jana und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich tatsächlich auch ganz besonders, dass wir heute miteinander sprechen, weil wir kannten uns vorher nicht. Und ich habe eines schönen Morgens im Bett einen Artikel von dir in der Süddeutschen Zeitung gelesen, den ich ganz großartig fand über Schlaf. Das war in der Zeit, als ich diesen Podcast vorbereitet habe und so überlegt habe, mit welchen Leuten möchte ich total gerne für den Podcast sprechen. Und dann fand ich den Artikel so toll und dann habe ich gedacht, Mensch, diese Katharina, mit der will ich mal reden. Und dann habe ich mir so auf meine Wunschliste deinen Namen geschrieben. Und ich weiß nicht, ob es am selben Tag war oder am nächsten Tag hast du mich angeschrieben über Instagram und hast gesagt, hey, wenn du mal was über Schlaf machen willst, ich stände zur Verfügung. Und ich war so, wow, das war irgendwie total cool.
Da hast du den Wunsch ans Universum gut abgeschickt.
Total,
ne?
Ja.
Das
und
war
der kam
echt
an.
Verrückt damals.
Das war echt schön, ne? Also wir haben uns irgendwie beide dann so darüber gefreut, dass wir so dieselbe Idee hatten. Das war richtig cool. Ja, Katharina, du bist Psychologin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Weiterbildung und Schlafberaterin und Autorin des wunderbaren Buches 3 Jahre ohne Schlaf, was wir euch natürlich verlinken werden. Also ich muss vielleicht noch kurz was loswerden, bevor ich dich weiter vorstelle oder bevor wir beide loslegen. Für alle, die jetzt zuhören, ich sage das hier mal ganz deutlich, momentan fallen nämlich SchlafberaterInnen gefühlt vom Himmel. Ja, also ich erlebe das ganz oft, ich lese irgendwelche Zeitschriften, tatsächlich auch Hebammenzeitschriften teilweise und lese dann Artikel über Schlaf und da verbreiten dann Schlafcoaches irgendwelche wilden Theorien, wo mir teilweise die Haare zu Berge stehen. Und ich denke dann immer, ja, was haben die eigentlich für eine Qualifikation, da was zu schreiben? Und wenn ich dann mal so gucke, dann findet man immer diese Angabe zertifizierter Schlafcoach. Und wenn man aber weiter guckt, dann ist die Berufsbezeichnung, also bei meinem letzten Beispiel war tatsächlich die Berufsbezeichnung Immobilienfachwirtin. Dann gab es aber irgendwelche tollen Aussagen auf der Website, so à la, ich habe schon 3000 Eltern zu besserem Schlaf verholfen. Und ich denke dann immer so, ja, also interessant. Also ich möchte es einmal ganz deutlich sagen, also Achtung, die Berufsbezeichnung Schlafcoach ist überhaupt kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Schlafcoach nennen. Ich könnte jetzt auch einen Workshop geben für Babyschlaf und ich könnte tatsächlich ein Zertifikat austeilen und sagen, du bist jetzt Schlafcoach. Also das ist recht wenig aussagekräftig. Deshalb für euch da draußen, passt bitte immer auf, wem ihr da zuhört und vielleicht auch euer Geld gebt für eine Beratung. Also und natürlich kann es sein, ja, ich habe das jetzt so gebasht, was war es, Betriebswirtin oder so. Natürlich kann auch jemand Fachfremdes sich super einfuchsen ins Thema Schlaf. Also das kommt ja auch oft aus so einem eigenen Bedarf dann heraus, dass jemand sich dann sehr damit befasst. Aber ganz ehrlich, ne, wenn jemand wirklich sich dann weiterbildet und vielleicht Workshops besucht und Fortbildungen macht, dann ist er eigentlich auch immer interessiert daran, das mit aufzuschreiben, wo er diese Qualifikation erlangt hat. Also das noch nur mal kurz, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Katharina, du bist sehr qualifiziert, denn du bist, wie gesagt, Psychologin und du hast auch in einer psychiatrischen Kinderklinik gearbeitet. Du bist seit 2020 selbstständig als psychologische Beraterin in einer eigenen Praxis. Und apropos Praxis, du hast 2 Kinder und du beschreibst sehr schön, wie du vor der Geburt deiner ersten Tochter ganz genau wusstest, wie das bei euch mit dem Schlaf laufen würde. Und wie deine Tochter aber einen anderen Plan hatte, magst du das mal kurz erzählen?
Ja, sehr gerne. Also Ich war schwanger, da befand ich mich gerade im Masterstudium, klinische Kinderpsychologie. Ja, da haben wir ja auch das Thema Babyschlaf oder das Thema Schreien und Weinen in der frühen Kindheit besprochen und auch, wie man dann mit Schlafstörungen umgeht. Und deswegen dachte ich, naja, klar wird mein Kind auch mit 6 Monaten durchschlafen. Ich weiß ja halt, wie ich das angehen könnte. Ich lege sie halt in das Beistellbett und streiche halt das Köpfchen und mache halt so oder eine Spieluhr. Und dann lernt sie halt irgendwann selbstständig einzuschlafen und fertig. So. Also das war meine Vorstellung und das ist auch das, was ich so in den Artikeln damals gelesen habe. Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung waren mir damals Fremdworte. Ich hatte keine Babys im Freundeskreis, keine weiteren Eltern bisher. Wir waren, wie gesagt, Studentinnen. Genau, deswegen dachte ich, es wird so alles so laufen, wie es in diesen Artikeln beschrieben war. Und als wir dann Eltern wurden, merkte ich aber doch schon in der ersten Nacht zu Hause nach dem Krankenhaus, dass dieses Ding mit dem Beistellbett für uns vermutlich halt nicht das Ding sein wird, womit wir gut schlafen, weil meine Tochter einfach den Körperkontakt brauchte, um zur Ruhe zu kommen. Also das ist so ein kurzer Einblick in das neue Leben damals.
Ja, also und ich glaube, das geht so vielen so, dass man so eine gewisse Erwartung hat. Das kommt dann total drauf an, welcher kleine Mensch da zu einem kommt, was der vielleicht für Erwartungen hat. Und ich würde gerne vielleicht am Anfang einfach mit dir einmal darüber sprechen, wie Babys schlafen. Ja, also weil das ja oft so anders ist, als Eltern erwarten. Also ich sage den Eltern, mit denen ich arbeite, immer gerne, ja, die schlafen so ein bisschen wie die Katzen. Viel, aber nicht unbedingt lange am Stück und vor allen Dingen auch nicht immer nachts. Und du hast da ja auch so ein paar Kategorien, weil Kinder machen das ja durchaus sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist sehr vereinfacht, aber du kannst es ja mal so ein bisschen darstellen, wie man das so einordnen könnte.
Ja, also ich glaube eben, dass es diesen einen Babyschlaf nicht gibt. Tatsächlich schlafen neugeborene Babys total unterschiedlich. Wie du schon sagtest, zwar viel über den gesamten Tag verteilt, das haben sie sicherlich alle gemeinsam, aber zum Beispiel, wie viel Schlaf am Stück das ist. Also manche Neugeborene schlafen vielleicht 4 Stunden am Stück und melden sich dann zum Trinken. Andere wiederum nur 1 oder 2 Stunden am Stück. Doch gemeinsam haben sie alle eben diesen fragmentierten, also zerstückelten Schlaf über die 24 Stunden verteilt. Ist vielleicht ein Merkmal. Ein weiteres Merkmal ist, dass Neugeborene und junge Babys eben viel mehr leichten und unruhigen Schlaf, sag ich mal, haben als Tiefschlaf. Man merkt es vielleicht so daran, dass häufiger mal so die Augen auf und zu gehen und sie dann doch wieder einschlafen oder sich mal hin und her wälzen oder drehen und rödeln. Und dass eben diese Schlafzyklen, also eben die Abfolge leichter Schlaf, tiefer Schlaf, Traumschlaf, noch ein bisschen kürzer ist als bei uns Erwachsenen. Also man geht bei Erwachsenen von so 90 bis 120 Minuten aus und bei Babys sind es vielleicht 50, 60 Minuten, wo ein Zyklus beendet ist und danach beginnt die Abfolge von vorne. Und ja, weshalb es so ist, da gibt es viele verschiedene Theorien und Faktoren. Sicherlich kann man sagen, dient der leichte Schlaf dazu, dass die jungen Babys stetig mit Energie versorgt werden, also immer wieder aufwachen, um zu trinken, um versorgt zu werden, um vielleicht auch mal zu gucken, ist noch alles gut? Wo ist meine Bindungsperson? Was brauche ich? Muss ich vielleicht eine neue Windel haben? Ist noch alles gut? Sind alle noch da, wo sie sind? Das ist sicherlich so ein kleiner Einblick in den jungen Babyschlaf.
Ja, ja, die kommen so an die Oberfläche und checken mal kurz die Lage, ne? Ist alles okay? Vielleicht kann man dann nochmal weiterschlafen, aber vielleicht stimmt auch irgendwas nicht und dann muss man gleich mal gucken, was nicht stimmt, ne? Und mal Bescheid sagen. Eine häufige Frage von Eltern ist ja dann immer, wann schläft das Baby durch? Und da muss man ja erstmal definieren, was bei Kindern durchschlafen oder bei Babys durchschlafen ist. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, dass es auch sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe meine Mutter beim zweiten Kind betreut. Die hat mich dann irgendwann freudestrahlend begrüßt mit den Worten, heute hat mein Kind durchgeschlafen. Und das waren dann tatsächlich diese 4 Stunden, die du gerade schon so genannt hast. Und das fand ich total cool, weil 4 Stunden ist ja tatsächlich auch schon, finde ich, immer gigantisch viel bei so einem Baby, ne? Also wenn es schafft, so 4 Stunden am Stück zu schlafen, würde ich echt auch schon so von Durchschlafen sprechen. Wie siehst du das?
Ja, also für mich als Mama wären auch 4 Stunden am Stück gigantisch und toll gewesen. Ich hatte mich auch gefreut. Also unter den Fachpersonen, sage ich mal, gibt es keine einheitliche Definition von Durchschlafen. Manche tatsächlich häufiger vielleicht ältere Menschen meinen damit tatsächlich 12 Stunden, also am Stück die ganze Nacht, bedeutet Durchschlafen. Wenn jetzt Psychologinnen oder in Fachartikeln geschrieben wird, geht man vielleicht von 5, 6 bis 8 Stunden aus, je nach Artikel. Manche, wie du schon sagst, heutzutage auch Eltern gerne sagen, wenn mein Kind 12 Stunden schläft und sich nur zwischendrin zum Trinken meldet, ist das auch schon Durchschlafen. Also es gibt gar keine Definition davon, was Durchschlafen eigentlich ist. Für mich, glaube ich, wäre Durchschlafen tatsächlich auch sowas wie, ein Kind schläft wirklich so 6 bis 8 Stunden, meldet sich 1, 2 Mal die Nacht vielleicht kurz. Ja, da würde ich für mich als Mama von Durchschlafen sprechen.
Aber das ist schon ein größeres Baby, ne? Also das ist jetzt kein Neugeborenes. Also das fände ich schon sehr, sehr extrem untypisch. Da würde ich mir schon ein bisschen Gedanken machen, würde sagen, vielleicht müssen wir es mal wecken, vielleicht muss es was trinken, weil es sich so runterregelt, um Energie zu sparen, ne? Also da hätte ich dann eher so in die Richtung Bedenken.
Nee, aber da hätte ich jetzt tatsächlich auch vielleicht Kleinkinder gemeint. Ja. Also wenn eben mein Kleinkind so mit 2 Jahren jetzt gerade so schlafen würde, dann würde ich sagen, ja, die schläft für mich durch.
Richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer, es hängt so ganz doll davon ab, wie die Erwartungen dazu sind. Und die kommen ja auch noch nicht mal immer von den Eltern selber, sondern oft auch so von außen. Also diese ganz klassische Frage von anderen ist ja immer so dieses, schläft es schon durch? Damit sind Eltern auch konfrontiert und du hast es gerade schon angedeutet, aber wir sehen das ja auch immer so als Defizit, dass die Kinder eben nur so kurz am Stück schlafen, aber tatsächlich ist das ja für die auch sinnvoll, das zu machen. So aus der Evolution heraus, dieses häppchenweise Schlafen.
Man könnte es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wenn wir es zum Beispiel aus der evolutionären Perspektive schauen, dann geht es da sicherlich darum, wie du sagtest, diesen Sicherheits-Safety-Check zu machen. Kinder oder Babys, die sich früher häufiger mal gemeldet haben profitiert, wurden besser versorgt, wurden mehr versorgt als diejenigen, die sich weniger gemeldet haben, haben auch eher darauf hingewiesen, hallo, ich bin noch da, schau bitte nach mir. Ja, haben sich versichert, es ist gerade dunkel, ist mir warm genug, erfriere ich vielleicht hier gerade. Insofern gibt es diese Perspektive und sicherlich aber auch die sorgen gut für sich. Man sagt auch zum Beispiel, in anderen Kulturen werden tatsächlich diejenigen Babys versorgt, die mehr schreien, weil das sind die stärkeren, die es sich lohnt zu versorgen. Also so
die bei den Vögelchen, die werden mehr gefüttert, die den Schnabel weiter aufreißen.
Genau. Okay. Dann kann man vielleicht auch nochmal aus der bindungstheoretischen Perspektive schauen. Eben Kinder möchten eben eine Bindung oder Verbindung zu ihren Bezugspersonen herstellen. Und ja, Schlaf bedeutet eine Trennung. Und das Aufwachen oder eben nochmal vielleicht auch das Stillen und das Füttern ist eine Art, wie eine Bindung hergestellt werden kann. Es werden Nähebedürfnisse befriedigt, durch Hautkontakt werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Ja. Eigentlich könnte man sagen, und so hat es Sibylle Lüpold, die Gründerin einer Beratungsgesellschaft, in ihrem Buch geschrieben, eigentlich profitieren Babys nur vom häufigen Aufwachen. Es gibt keinen Nachteil des häufigen Erwachens.
Ja, außer, dass die Eltern das anstrengend finden.
Ja, diese Sichtseite aus Babyperspektive.
Aus Babysicht ist das total gut. Was ich bei dir eben sehr, sehr schön finde in dem Buch, ist dieser bedürfnisorientierte Blick. Und du hattest ja schon gesagt, dass du den nicht hattest, nicht als Vorbild hattest von irgendwem erlernt, sondern dass du den erst kennengelernt hast. Ich weiß gar nicht, ob durch dein Studium oder durch die eigenen Kinder.
Tatsächlich dann im weiteren Verlauf durch meine Tochter, durch die Kurse. Ich habe dann, wie gesagt, relativ schnell gemerkt, dass das ein bisschen anders ist als eben erklärt in den Artikeln mit dem ins Beistellbett legen, dass da ja dann eben die Meinung des Kindes auch noch dazu kommt und dass nicht alle das wohl toll finden, alleine zu schlafen oder in der Nähe. Also dass nur in der Nähe der Eltern für manche Babys wohl nicht zu reichen scheint.
Ja. Ja. Diese Erfahrungen machen die Eltern oft ja schon so direkt nach der Geburt. Dann denkt man so, naja, ich lege das Kind direkt neben mich, aber das Kind möchte eigentlich direkt auf einem schlafen am Anfang am liebsten, ne? Weil das so dem am nächsten kommt, wo es vorher gewohnt hat.
Ja, und das hatte ich nämlich auch. Ich habe mich dann in der ersten Nacht durchgegoogelt und habe geguckt, Ich habe dann tatsächlich eingegeben, Baby hat Schnupfen oder Baby atmet und wühlt oder ich weiß gar nicht, was ich alles gesucht habe. Aber ich habe mir da bis 2:30 morgens einen abgequält, bis ich dann endlich gemerkt habe, wenn ich sie mir auf die Brust lege, geht's.
Dann
sie atmet
happy.
Sie ganz gut. Ganz ruhig. Scheint es wohl daran zu liegen. Und dann haben wir auch ein bisschen geschlafen. Natürlich unter den Sicherheitsempfehlungen, unter dem, was man gelernt hat, absolutes No-Go.
Ja.
Dann auch noch mit einem frühgeborenen Kind, wo ja die Ärztinnen direkt sagen, Beistellbett. Mhm. Aber was soll man denn machen, wenn man bis 3 Uhr nachts sonst nicht zur Ruhe kommt und das Kind braucht den Schlaf?
Und andererseits weiß man ja auch, dass es so wertvoll ist, diesen Hautkontakt zu haben.
Ne?
Und dass man ja auch durch die eigene Bewegung, durch die eigene Atmung das Kind auch wieder animiert und dass das auch ein positiver Reiz ist für das Kind und dass das einfach schön ist. Ne? Das fühlt sich einfach da wohl.
Genau, um auf deine Frage zurückzukommen, so begann dann sozusagen meine Recherche.
Deine Reise.
In andere Gefilde. Und ich habe viele verschiedene Bücher und Artikel nochmal gelesen.
Ja.
Und bis ich dann irgendwann selbst eben diese Weiterbildung gemacht habe und eben immer mehr Artikel gefunden habe, die mir eben auch was anderes sagten als das, was ich zuvor wusste und gelernt habe.
Ja, super. Und so geht es ja vielen Eltern. Aber es ist eben so, wenn es dann schwierig wird und die Nächte kurz und wenig Schlaf da ist, dann kommen doch oft die Eltern auf die Idee, man müsste dem Kind jetzt mal beibringen, wie richtiges Schlafen geht und kommen dann schnell zu so einem Schlaftraining.
In der Not.
Ja, in der Not kommt man dann doch auf die Idee, dass das Kind das jetzt mal lernen soll und dass man vielleicht doch so ein Schlaftraining absolviert. Also erstmal, was ist ein Schlaftraining?
Ja, das ist schon wieder so eine Sache. Es gibt erneut keine einheitliche Definition, was ein Schlaftraining ist. Für einige ist es dieses, ich lege mein Baby oder Kind alleine ins Bett, gehe weg und es schreit. Für andere ist ein Schlaftraining jeglicher Eingriff der Eltern. Doch ich denke, wir können uns darauf einigen, dass die meisten Menschen unter Schlaftraining wahrscheinlich die Färbermethode oder ähnliche Methoden meinen. Und damit ist eben gemeint, dass die Theorie davon ausgeht, dass ein Baby oder ein Kind, was lernt, möglichst selbstständig ohne Hilfe der Eltern einzuschlafen, auch besser die Nacht durchschlafen wird und vorgeschlagen wird eben in einem bekannten Buch, dass das Kind eben ins Gitterbettchen oder in sein Bettchen gelegt wird, man dann als Eltern den Raum verlässt und erst zurückkehrt, wenn eine bestimmte Anzahl von Minuten verstrichen sind. Und die Anzahl der Minuten werden dann hochgesetzt, also zum Beispiel 3, 5, 7, 9, 12, 15, bis man halt irgendwie gar nicht mehr dann kommt und das Kind dann eben gelernt hat, selbst zu schlafen. Soweit erstmal. Nur ist es dann ja so, dass nicht alle Babys und Kleinkinder, insbesondere diejenigen, die vielleicht schon 9 Monate lang gewöhnt waren, in der Nähe der Eltern einzuschlafen, diese Art des Vorgehens dann akzeptieren, gut finden oder mitmachen. Also gibt es verschiedene. Es gibt Kinder, die das scheinbar einigermaßen machen und wo es dann Jubelschreie gibt im Internet, dass das toll funktioniert.
Juhu, es klappt.
Es klappt und es ist ein Erfolg. Man kann das ja auch in den Rezensionen des Buches, tausende Menschen schreiben, dass es gut funktioniert hat. Doch es gibt dann ja eben diese Anzahl von Babys und Kleinkindern, die entweder ein hohes Nähebedürfnis haben, sich gerade in einer trennungsängstlichen Phase befinden oder eben einfach die Nähe der Eltern gern haben, denen es dann super schwerfällt, eben diese neue Methode, diese Trennung zu akzeptieren oder auch überhaupt irgendwie nur damit zurechtzukommen, sich selbst zu beruhigen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, dass diese Art von Training pauschal nicht empfehlenswert ist. Wir können vielleicht nachher noch mal kurz darauf eingehen, wieso es manchmal in der klinischen Praxis noch empfohlen oder gemacht wird. Aber pauschal für jetzt, sage ich mal, alle Familien, die jetzt einfach normale Probleme oder Schwierigkeiten mit dem Schlaf haben, würde ich das Training eben aufgrund dieser starken Emotionen, die es teilweise bei den Kindern auslöst, nicht empfehlen.
Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, bei den Eltern auch. Also die finden das auch richtig, richtig schwierig, aber ziehen das dann oft durch, weil eben bei diesen Trainings auch oft gesagt wird, so jetzt mach es einfach mal und dann ist es 3 Tage schlimm und dann ist es auch wieder gut. Und dann stehen die auch teilweise weinend vor der Tür und warten ihre 3 Minuten ab. Also es fällt auch Eltern,
glaube
ich, nicht leicht.
Da muss ich gleich, habe ich gleich in Fahrt bei diesem Thema.
Ja.
Also das Ding ist, dass dieses Training halt nur funktioniert, wenn die Eltern wirklich also funktioniert im Sinne von, ne, das, ja, was im Sinne des Erfinders, der, ja, Erfinderinnen, wenn die Eltern wirklich absolut konsequent bleiben, also, ja, wirklich dann nicht das Kind rausnehmen, trösten und so weiter. Also, weil Ziel ist es ja laut Beschreibung, dass das Kind eben merkt, es hat gar keinen Sinn zu schreien, hat, ja, weil es, genau, ich werde ja eh nicht rausgenommen. Oder genau, es resigniert, das ist ja irgendwo Ziel des Vorgehens. Mhm. Und diese absolute Konsequenz schwindet heutzutage. Also die Eltern sind nicht mehr bereit, in der Regel das durchzuziehen und durchzustehen. Umso eher ist dieses Training dann nicht mehr wirksam und irritierend für das Kind. Noch mehr als schon eh. Und wie du schon sagst, die Eltern kennen ja heutzutage auch andere,
ja,
bindungs- und bedürfnisorientierte, ja, Erziehungsvorgehensweisen und eben was das für die Bindung auch bedeuten kann. Also die wissen mitunter heutzutage immer mehr, dass dieses Training nicht nur positive Effekte haben kann. Ja. Und deswegen merke ich, dass die Akzeptanz und auch das Durchzustehen und Durchzuziehen immer mehr schwindet tatsächlich.
Ja.
Und dann kommen ja manche Schlafcoaches auf die Idee, naja, okay, dann machen wir halt ein bisschen abgewandelte, sanftere Dinge. Also du musst ja nicht rausgehen, du kannst dir ja einen Stuhl an die Tür stellen. Oder du musst nicht das Zimmer verlassen oder den Stuhl nehmen, dann stell dich doch neben das Bett. Das Kind sieht dich dann ja. Eigentlich kann es dann ja keine Angst haben. Also es werden dann versucht, sozusagen, ja, abgewandelte, ähnliche Methoden, die ja aber eigentlich denselben,
ja,
Zweck oder dasselbe Ziel verfolgen, eben nicht dieses Nähebedürfnis zu befriedigen, auch angeboten. Ich würde sagen, die wenigsten sind nachhaltig erfolgreich damit.
Ja, und du hattest am Anfang eine Sache gesagt, da habe ich so ein bisschen aufgehorcht, da hast du gesagt, dass wenn man dieses Training dann irgendwann macht, sind die Kinder ja schon was anderes gewöhnt. Und das ist ja tatsächlich auch was, womit Eltern immer Angst gemacht wird. Gewöhnt das Kind jetzt bloß nicht an zu viel Nähe und zu viel, ja, dass du die Bedürfnisse immer befriedigst, weil das gewöhnt sich dann da dran und dann wirst du diesen Gewöhnungseffekt nie wieder los.
Ja, da kann man vieles zu erzählen. Klar, wenn ich mein Baby von Anfang an nicht an Nähe und Liebe gewöhne, dann wird es vielleicht auch nicht so hohe Erwartungen haben. Das stimmt schon, nur die Frage ist dann ja immer, ist das sinnvoll und gut und möchte ich so eine Elternschaft leben?
Ja.
Und ich denke, da sind die meisten Eltern, gehen da völlig mit zu sagen, nein, so möchte ich. Ich möchte mein Kind mit Liebe und Nähe, ja, und Aufmerksamkeit verwöhnen. Da kann ich einfach die Sorge auch vielleicht jetzt an dieser Stelle nehmen, dass Nähe und Bindung sind normale Bedürfnisse, die befriedigt werden möchten. Und in der Regel tun befriedigte Bedürfnisse allen Menschen gut. Und, ja, dort an der Stelle, wo sie nicht befriedigt werden, entstehen eher Probleme, als, ja, dass man sie dadurch nicht erst bekommt. Also ich glaube, das, ja, ist einfach ein Trugschluss. Nähe gleich für immer Abhängigkeit. Das ist keine Gleichung, die irgendwie in der Entwicklungspsychologie aufgeht. Also man kann eher sagen, man stellt sich vielleicht wie ein kleines Sparschwein vor. Man zahlt mit Nähe und Bindung ein. Und irgendwann ist das Sparschwein voller und voller und voller und man muss gar nicht mehr so viel reintun, damit noch was reinpasst. Und irgendwann hebt man eher dann sozusagen von dem, was man eingezahlt hat, ab, indem das Kind eben Nähe und Sicherheit satt hat und eher dann in die Autonomie dann geht. Also vielleicht irgendwie so sich vorzustellen.
Ja, super. Vielleicht müssen wir trotzdem noch mal einen Satz sagen für die Eltern, die vielleicht jetzt aber so ein Programm gewählt haben und sich jetzt vielleicht gerade so ganz schlecht fühlen.
Ich weiß. Ich finde auch, dass andere Eltern nicht verurteilt werden sollten, wenn sie erzählen, dass sie das gemacht haben oder versucht haben. Weder von mir als Expertin, noch von anderen Expertinnen, noch von anderen Eltern, weil wir ja gar nicht wissen können, warum, ja, das so passiert ist und was die Not dahinter war. Ja. Vielleicht hatte man in dem Fall ein Kind mit einer Regulationsstörung vor sich und das Kind hat nur geschrien und, ja, geschrien den ganzen Tag und die Mama war allein zu Hause oder der Papa war völlig verzweifelt, völlig am Ende. Und da wird ja auch zurecht geraten, okay, dann leg dein Kind ab ins Bettchen, dort, wo, ja, es sicher ist.
Genau.
Und dann weint es aber bitte besser so, als dass dir oder dem Baby gar etwas passiert, was hinterher auch gesundheitliche, ja, Folgen wie, richtig, ein Schütteltrauma haben, ja, kann.
Genau. Das fand ich jetzt nochmal wichtig zu sagen. Aber wie gesagt, du hast ja so einen ganz anderen Ansatz. Und erzähl doch mal, wie da so deine Lösungs-, Ansätze sind.
Ja.
Man kann jetzt ja nicht allgemein sagen, es gibt eine Lösung. Es gibt ja eben nicht diesen Knopf, den man einfach nur drücken muss und dann ist alles schick, sondern wir sind ja auch ganz verschiedene Menschen und Typen. Das hast du ja zum Beispiel auch ganz schön am Anfang in deinem Buch so erklärt, dass es so verschiedene Schlaftypen auch gibt und dann Überbindung und Rituale in den Schlaf zu begleiten.
Ja, also erstmal danke. Ich finde es ganz toll, dass du gesagt hast, dass es ja eigentlich gar nicht die eine Lösung oder den einen guten Lösungsansatz gibt. Das ist mir auch wichtig, weil es gibt ja viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die Schlafberatung oder allgemein Elternberatung anbieten. Und ich glaube nicht, dass es den einen richtigen Ansatz oder den einen richtigen Weg gibt. Deswegen ist irgendwie mein Credo, dass ich wirklich versuche, so gut es eben möglich aus der Ferne ist. Also die meisten Beratungen sind eben auch online oder über Video. Und dass ich eben schaue, so gut es geht aus der Ferne, die Eltern oder das Kind und deren Situation kennenzulernen. Und eben viele Fragen dazu stelle, wie arbeiten die Eltern oder was machen die Eltern noch eigentlich neben der Kinderbetreuung alles? Wo leben sie? Welche Hilfe haben sie? Welche Aufgaben oder welche Art von Mental Load haben die Eltern eigentlich noch? Also, dass ich versuche zu schauen, was brauchen die Eltern eigentlich wirklich? Haben sie vielleicht viele Sorgen rund um den Baby- und Kleinkindschlaf, die ich aus fachlicher Sicht nehmen kann? Oder ist es konkret wirklich die Müdigkeit und die Erschöpfung? Und woher kommt dann diese Erschöpfung? Kommt die jetzt wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur davon, dass ich dreimal die Nacht stille oder ein Fläschchen zubereite? Oder kommt die vielleicht auch davon, dass ich von morgens 6 Uhr bis abends 18 Uhr alleine die Kinderbetreuung übernehme und das Baby keinen Mittagsschlaf macht und nur in der Trage und Kinderwagen schläft? Also
dass ich einfach nie eine Pause habe und
Genau. Mhm. Dass ich auch noch irgendwie Haushalt und andere Kinder abholen und das fällt dann in die Schlafenszeit. Also so, es sind ja so viele Dinge, die stressen. Das versuche ich irgendwie erstmal aufzunehmen, dann eben zu schauen. Ja.
Und was mir auch oft auffällt, ist so, wenn was nicht so läuft, wie man es erwartet hat, dann ist man ganz schnell dabei zu denken, bei uns stimmt irgendwas nicht oder mit diesem Kind stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist nicht normal oder das muss doch irgendwas haben. Vielleicht hat es immer Bauchweh, deshalb kann es immer nicht schlafen. Es weint ja dann auch so viel, ja, statt zu schlafen. Also so, dann ist man schnell in so einer Sorgenspirale und vielleicht kann man ja auch manchmal einfach schon mal die auflösen, indem man merkt, okay, das ist eigentlich hier ganz normal bei uns. Und das so zu akzeptieren, dass dieses Kind einfach bestimmte Bedürfnisse hat oder bestimmte Zeiten hat, wann es wach sein möchte, wann man es ins Bett bringt. Also das ist zum Beispiel auch so eine Erfahrung, dass ich oft so denke, die Eltern haben dieses Bild im Kopf, Kinder gehen natürlich ganz früh ins Bett. Und wenn man sich mal anguckt, wann die Kinder schon in der Schwangerschaft ihre Aktivphasen haben, dann ist das sehr oft, wenn ich frage, so ganz typisch in den Abendstunden. Ja, also irgendwie so zwischen 8 und 10, da sind die nochmal richtig aktiv im Bauch. Und dann denke ich immer so, naja, und mit diesem Rhythmus in Anführungsstrichen kommen die auch erstmal zur Welt. Und wenn man dann denkt, dass man die zwischen 8 und 10 ins Bett steckt, ist das vielleicht ganz ungünstig, weil das so total diesem mitgebrachten ersten Rhythmus widerspricht.
Genau, also wo fange ich jetzt an? Vielleicht erstmal nochmal ganz kurz bei den Erwartungen, also und bei dem, wie dann die Realität ist. Also ich erlebe es oft, wenn eben die Realität den Erwartungen nicht entspricht, dass viele Eltern dann erstmal so Umweltfaktoren, also äußerliche Faktoren, habe ich das falsche Bett? Brauche ich einen anderen Schlafsack? Vielleicht doch eine Gewichtsdecke? Sind das die richtigen Windeln? Hat mein Kind noch Hunger? Habe ich genug Milch? Es wird dann wirklich vieles, vieles ausprobiert, was grundsätzlich auch okay ist. Und ich glaube, da ist einfach die Hoffnung, den einen Punkt zu finden, der alles verändert und wodurch das Kind dann plötzlich viel, viel besser und ruhiger schläft und
mehr den Erwartungen
manchmal entspricht. Und manchmal ist es dann wirklich gut zu sagen, dein Baby schläft halt normal, wie viele andere Babys auch schlafen und versucht mal an diesem Punkt dann zur Ruhe zu kommen und nicht weitere Gründe zu suchen, sondern vielleicht erstmal wirklich für den Moment in die Akzeptanz zu gehen und zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt vielleicht erstmal die nächsten Wochen, um zur Ruhe zu kommen, meinen Alltag ein bisschen anders organisieren? Kann ich mehr Unterstützung bekommen oder kann ich andere Zeiten etablieren? Nicht alle Kinder, Babys zum Beispiel, können auch draußen schlafen. Ab einem gewissen Alter brauchen die auch einfach weniger Reize. Und dann kann ich nicht mit diesem Baby im Café leider ein Kaffee-Date haben. Das ist halt nicht immer einfach so zu akzeptieren. Das Kann ich auch nachvollziehen. Doch es hilft ja auch, sich zu sagen, dass es nicht lange so ist. Es ist ja auch eine kurze Zeit, in der Babys 2, 3 Schläfchen machen und schwuppdiwupp, nach einem Jahr ist es nur noch ein Mittagsschlaf, nach dem man sich richten muss und nicht mehr diese 3, 4 Schläfchen. Also vielleicht hilft es da, so einen Ausblick auch zu bekommen. Und du sprachst ja eben auch von diesem Biorhythmus, von den Typen. Auch da vielleicht sein Kind und sein Baby zu beobachten, wann hat es seine aktiven Phasen und vielleicht stellt sich dann tatsächlich heraus, ich habe hier eine Eule, also Kinder und Babys, die eher später ins Bett gehen, dafür in den Morgenstunden länger hineinschlafen. Mit diesen Kindern kann ich vielleicht eher nachmittags oder abends nochmal was unternehmen, da sind die gut drauf. Und dann gibt es aber Kinder, die sind zwischen 5 und 6 Uhr gerne wach. Die haben vielleicht morgens ihre Sternstunden, also vielleicht da eher die anderen Mamas, die auch Lärchenkinder haben, einladen in den Morgenstunden. Ja, die gehen dann vielleicht auch eher früh ins Bett. Ich von mir, meine beiden Mädels, als sie Babys waren, also wirklich unter 6 Monaten, haben nochmal wirklich um 19 Uhr Nap gemacht, gefühlt, um dann nochmal bis 22, 23 Uhr wach zu sein. So fanden die das toll. Mhm. Und dann so bis 8:30, 9 schlafen. Das war deren Ding so. Passte halt nicht immer mit den Terminen, die man so hat. Ne?
Ja. Aber und man möchte vielleicht auch gerne dann abends, ne, also sehr oft so der Wunsch von Eltern, oh, wir wollen auch mal wieder so eine Stunde für uns haben, wo wir mal als Eltern Erwachsenengespräche sprechen können oder irgendwie, keine Ahnung, einfach nur gemeinsam einen Film gucken können oder irgendwas. Ne? Und das widerspricht natürlich dann so ein bisschen diesem Bedürfnis. Und das ist manchmal schwer zu akzeptieren, dass man sich da für eine Weile so ein bisschen umstellen muss, anders drauf einlässt, damit man es dann wiederum einfacher hat. Du hast von den Lerchen und den Eulen gesprochen, aber du hast noch eine dritte Form.
Die dritte Form wäre Chamäleon. Das ist wahrscheinlich gar keine offizielle Form. Also ich habe das einfach als Chamäleon benannt, dass es eben eine Form gibt von Babys und Kindern, die da so einen recht ausgeglichenen zirkadianen Rhythmus haben. Und zwar sind es diejenigen, die weder jetzt besonders früh aufwachen, noch besonders spät ins Bett gingen, also so eher ausgeglichene Typen, die sich auch gar nicht so schnell davon beeindrucken lassen, wenn man mal nicht Punkt 20 Uhr zu Hause ist, sondern das sind vielleicht Kinder, die auch mal auf Hochzeiten und irgendwelchen Familienfeiern mitgehen und da irgendwann einfach im Kinderwagen einschlafen. Die überdrehen dann auch nicht gleich, wenn es mal nicht zu ihrer Bettzeit ist und sind da so recht flexibel.
Das war mein erstes Kind. Das war die Beschreibung meines ersten Kindes. Die konnte ich überall hin mitnehmen. Hauptsache, die war im Tragetuch, dann war die happy. Toll.
Die Erwachsenen sind ja auch manchmal ziemlich so festgefahren in unseren Bildern. Also ich erlebe auch oft dieses, wie du meintest, ein Baby oder ein Kind muss halt um 19, 20 Uhr im Bett sein.
Ja.
Und zwar in seinem eigenen Zimmer oder in seinem eigenen Bett. Und dann sind die Eltern genervt und gestresst, weil sie halt zigmal am Abend eben in das Zimmer oder hochlaufen müssen. Und dann besteht der Abend eigentlich nur aus Hin- und Herlaufen. Das Baby merkt, dass ein Elternteil immer wieder versucht aufzustehen. Dann geht der Bindungskleber an und das Baby wacht noch häufiger auf und kommt nicht in den Tiefschlaf. Und da gibt es dann auch Babys, die aber auch okay sind, wenn sie in der Nähe der Eltern schlafen und im Hintergrund sind eben diese Erwachsenengespräche. Daran stören sich tatsächlich nicht alle Babys. Ja. Also es gibt dann auch Eltern, die gute Erfahrungen damit machen, zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, dass mein Baby in meiner Nähe sein möchte. Ich nehme das mit ins Wohnzimmer bei Kerzenschein und Lichterkette. Und dann schläft es eben die ersten 2 Stunden nicht im eigenen Bett, sondern in unserer Nähe. Und dafür können wir uns aber trotzdem in Ruhe unterhalten.
Ja, ja. Oder man tut es ins Tragetuch und macht einen abendlichen Spaziergang zusammen oder so. Ne? Das funktioniert ja auch für manche Kinder. Also, dass man so ein bisschen flexibel ist mit der Gestaltung seiner eigenen Abende oder Zeiten. Mhm. Ja, und trotzdem ist dieser Schlafmangel für Eltern ja ein krasses Thema. Also wenn jetzt die Kinder wirklich immer sehr, sehr häppchenweise nur schlafen, auch eben in der Nacht keine langen Schlafphasen haben, sondern immer nur diese eine Stunde schlafen und immer aufwachen und dann immer stillen oder so. Ja, was können denn Eltern machen, die jetzt über so einen langen Zeitraum so einen massiven Schlafmangel haben? Wie würdest du in so eine Beratung reingehen? Also da kommen jetzt 2 verzweifelte, übermüdete Eltern eines Babys. Gibt es da irgendwelche Best-Practice-Tipps für guten Schlaf aller Beteiligten? Kann man da langsam so ein bisschen was an den Gewohnheiten drehen?
Ich denke, auch da wäre es erstmal wichtig, so ein bisschen zu schauen, wie alt ist das Kind oder das Baby? würde ich auch da erstmal mit den Eltern sprechen und erzählen, wieso das so ist und woher das vielleicht kommen könnte. Und das nimmt denen jetzt erstmal nicht die Erschöpfung, das ist klar. Und so eine Veränderung, das ist auch irgendwie immer das Problem. Jegliche Veränderung kostet die Eltern Kraft. Und dann kommst du da als total erschöpfte Mama und Papa und jemand erzählt dir, ja, die Veränderung kostet aber nochmal Kraft. Nicht immer ist diese Kraft noch da. Also manchmal ist es daher auch erstmal wichtig zu sagen, wir brauchen irgendwas, womit wir erstmal ein bisschen Reserven und Kraft tanken können. Also vielleicht, dass man schaut, wie kann man die nächsten Wochen komplett Aufgaben abgeben. Essen, kochen lassen, kommen lassen, Freunde um Kinderwagenspaziergänge oder Tragetuchspaziergänge bitten, Aufgaben vielleicht liegen lassen, outsourcen. Also wie kann man da erstmal irgendwie auf so ein Level kommen, dass es einigermaßen geht, dass man irgendwie auch klar denken kann und entscheiden kann. Es gibt Zeiten, ich erinnere mich, da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich fahre nicht mehr Auto.
Ja, weil es nicht mehr sicher ist, weil du kannst.
Es ist nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich wach genug bin, um Auto zu fahren. Ne?
Ja.
Und ich glaube, in so einem Zustand kann man nicht noch eine Veränderung und noch eine Veränderung wuppen. Also das wäre vielleicht der erste Schritt, irgendwie zu schauen, wie kann ich erstmal ein bisschen Kraft tanken. Kann ich vielleicht an 3 oder 4 Abenden die Woche mit dem Baby direkt ins Bett gehen, statt fernzusehen? Oder morgens das Baby an eine andere Person abgeben nach dem Stillen und selber dann nochmal 2, 3 Stunden schlafen. Das habe ich zum Beispiel auch oft gemacht. Also erstmal so diese Basis zu schaffen. Dann könnte man anfangen zu schauen, vielleicht sowas wie ein Schlaftagebuch Sinn macht. Also dass man schaut,
wie viel schläft das Kind
wirklich? Schläft das Baby nach seinem Bedarf? Oder gibt es vielleicht auch in der Nacht lange Wachphasen von mehreren Stunden? Dafür holt das Baby dann den Schlaf tagsüber nach. Also ist vielleicht der Tag-Nacht-Rhythmus verschoben durch irgendwas.
Ja.
Da würde ich dann schauen, dass die Eltern für 1, 2 Wochen diese Zeiten irgendwie notieren. Es muss nicht haarklein genau sein, aber so in etwa. Und diese Schlaftagebücher können dann vielleicht auch hilfreich sein. Man kann damit zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen und sagen, ne, ich habe das und das Thema. Können Sie vielleicht das Kind nochmal anschauen? Ist es gesund? Ist alles in Ordnung körperlich? Kann vielleicht dieses Schlaftagebuch dann auch zu sowas wie einer Schlafschreiambulanz mitnehmen? Es gibt eigentlich deutschlandweit überall so Versorgungszentren, wo man eben Termine machen kann. So eine Art Beratungsstellen, wo Psychologen, Psychologinnen, Ärzte, Ärztinnen arbeiten. Die sind super und die schauen sich auch gerne dann eben diese Schlaftagebücher an. Um eben sowas, wie ich sagte, festzustellen, ob es da irgendwas gibt, was einen Anhaltspunkt für eine Veränderung bietet. Und dann frage ich gerne auch, wieso die Einschlafroutinen sind. Also gibt es irgendwas super Auffälliges, für mich super Auffälliges, sowas wie, das Kind kann nur in der Federwiege schlafen oder nur, wenn es auf dem Petsiball hüpft.
Ja.
Dann liegt vielleicht auch ab einem gewissen Alter sowas nahe wie, okay, es kann nur da drin schlafen und braucht das auch nachts. Das ist natürlich für die Eltern super anstrengend, bei jedem Erwachen das Kind wieder in die Federwiege zu legen oder auf den Ball. Kann man da vielleicht irgendwie kleinschrittig sowas herbeiführen wie, das Kind schläft zwar mit Körperkontakt, aber nicht mehr, dass die Eltern selbst dafür hüpfen oder laufen brauchen. Sowas könnte man dann anfangen, ab einem gewissen Alter eben auch umzusetzen. So dass eben vielleicht Gewohnheiten, die mal nötig waren, weil das Kind die ersten Monate zum Beispiel viel geschrien hat oder wirklich ein sogenanntes Schreikind, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist oder war, da macht man einfach alles, damit das Baby und das Kind schläft.
Natürlich.
Und manchmal ist dann diese Angst, dass das Baby nicht schläft, so groß, dass diese großen Hilfen viele, viele Monate weitergetragen werden.
Ne? Ja.
Genau. Und vielleicht kann aber das Kind mit zunehmendem Alter doch schon ein bisschen was mehr schaffen, sich zu regulieren und so, dass diese Hilfen langsam ausgeschlichen werden können.
Ja, total gut. Und bestimmt muss man auch manchmal verschiedene Sachen erstmal ausprobieren, bis das dann funktioniert. Und auch da wieder ist natürlich euer Gefühl als Eltern super wichtig, ne? Also, dass ihr immer guckt, seid ihr bereit jetzt für so einen Wechsel und man muss nicht immer gleich was hart durchziehen. Man kann das so vorsichtig anbahnen. Und da fand ich das total schön. Du hast im Buch so ein paar Beispiele dazu gemacht, wie uns das gehen würde, wenn man uns so eine geliebte Gewohnheit plötzlich wegnehmen würde. Und da fand ich das sehr, sehr cool. Da hattest du ein Beispiel, wo du gesagt hast, also du sitzt mit deinem Partner, Partnerin abends gerne im Bett und guckst eine Serie und jetzt habt ihr die schon durchgesuchtet zum großen Teil und das Serienfinale steht kurz bevor und dein Partner sagt abends, wenn du dich gerade da ins Bett kuschelst und den Laptop ausklappst, sagt er zu dir, du, ich gucke jetzt mit dir einfach nie wieder so eine Serie, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, ne? Jetzt ist Schluss, wir machen jetzt was anderes. Und der bietet dir sogar an, total nett, jetzt im Kerzenschein ein schönes Gespräch mit dir zu führen. Aber du bist im ersten Moment so, ich will jetzt wissen, wie dieser Film zu Ende ging. Und vielleicht wartet man das Staffelende noch ab und dann bahnt man es mal langsam ab, dass es jetzt vielleicht schön wäre, mal abends lieber schöne Gespräche zu führen. Und irgendwann kannst du es auch wertschätzen, dieses schöne Gespräch zu haben. Aber wenn das so ein harter Stopp gewesen wäre, dann wäre es einfach nicht gegangen. Und so ähnlich muss es ja einem Kind gehen, wenn man was so brutal wegnimmt, was immer da war. Das fand ich sehr, sehr schön beschrieben. Also ich konnte mich da sehr gut identifizieren.
Ja, so ähnlich habe ich es mir halt vorgestellt, nur habe ich dann gedacht, ach, es muss für die Babys und Kleinkinder ja eigentlich noch schlimmer sein, weil ich kann ja dann wenigstens aufstehen, meinem Partner sagen, sag mal, brennst du, ich möchte das jetzt gucken, jetzt gib mir bitte die Fernbedienung her und auch noch die Tüte Chips bitte dazu. Ja. Also das geht gar nicht, dass du mir da heute die Möhren hinstellen willst. Und mein Baby kann ja nichts machen. Also es kann weinen und da kann ich dann sagen, ja.
Absolut.
Pech gehabt so und das kann nicht laufen, das kann nicht gehen, das kann mir gar nicht sagen, was es hat.
Ja.
Und deswegen dachte ich so, für mich macht es ja absolut Sinn, dass wenn eben eine Gewohnheit schon länger besteht oder eben eine liebgewonnene Schlafbrücke besteht, dass man dann auch erstmal schaut, welche Alternativen kann ich überhaupt ausprobieren, auch tagsüber gerne schon ausprobieren, welche werden überhaupt angenommen und als in Ordnung und okay empfunden. Und vielleicht kann man dann auch erstmal im Tausch etwas. Also ich hatte mal das Beispiel, glaube ich, mit Kakao. Wenn man jetzt nachts sagt, ich möchte nicht mehr zu einschlafen stillen oder ich möchte überhaupt nicht mehr stillen und das Baby und das oder das Kind, sagen wir mal Kleinkind, hat noch Hunger, dann wäre es ja irgendwie krass zu sagen am ersten Abend, es gibt jetzt halt einfach gar nichts mehr und ja, ich kann verstehen, dass du Hunger hast und dass du wütend bist, aber ich habe nichts. So, und da hatte ich geschrieben, ist doch in Ordnung, wenn man dann am ersten Tag sagt, okay, dann gibt's halt einen Müsli-Riegel oder halt einen warmen Kakao oder eine Milch mit Honig zum Einschlafen. Was passiert denn davon? Außer, dass das Kind merkt, du bist wirklich bemüht, es zu trösten und wieder gut zu machen, dass das andere halt jetzt vorbei ist. Ja. Und das heißt aber ja nicht, dass das Kind die nächsten 3 Jahre Müsli-Riegel zum Einschlafen essen.
Und wir reden jetzt ganz kurz nochmal, wir reden jetzt natürlich Kinder über ein Jahr. Wenn wir über Milch auch noch mit Honig sprechen, müssen wir es ganz kurz sagen. Ja. Das ist natürlich klar. Das darf vorher nicht sein. Aber ja, genau, dass man so eine Übergangsregelung trifft, die auch bespricht. Und mit einem Kind, was dann schon ein bisschen älter ist, kann man das ja tatsächlich auch besprechen. Das versteht das ja auch schon. Ne? Bei so einem sehr kleinen Kind ist das einfach so, dem kannst du das sagen, aber das weiß dann trotzdem nicht, was jetzt passiert und warum passiert jetzt plötzlich was anderes als sonst. Ich finde übrigens auch dieses Wort der Schlafbrücken ganz toll. Ja, also etwas, was einem hilft, in den Schlaf zu finden oder auch 2 Schlafphasen zu verbinden, finde ich ganz, ganz schön. Also eine Hilfe dazu, ne, zu bieten. Es gibt ja manchmal auch die Problematik, dass die Kinder zwar eigentlich ganz gut schlafen, aber die Eltern so einen extremen Ammenschlaf entwickeln oder einer der Elternteile so einen extremen Ammenschlaf entwickeln, weil sie eben immer mit einem Ohr beim Kind sind. Und Ammenschlaf müssen wir vielleicht auch kurz erklären, dass man einen sehr leichten Schlaf bekommt, beziehungsweise eigentlich nicht unbedingt einen leichten Schlaf, sondern einen Schlaf, bei dem aber alles, was mit dem Kind assoziiert ist, jedes Geräusch, jede Bewegung, wird sofort wahrgenommen und man ist sofort sehr an der Oberfläche oder wach und checkt, was da los ist. Also vielleicht kann draußen ein Trecker vorbeifahren, es würde einen nicht stören, aber wenn das Kind macht, dann ist man sofort hellwach. Also das ist quasi dieser Ammenschlaf. Und ich hatte im Vorfeld so ein bisschen gefragt in der Community, ob Menschen uns ihre Geschichten schicken rund um Schlaf. Und da hat uns eine Hörerin ein ganz interessantes Beispiel geschickt. Und das ist Friederike. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hallo, liebe Jana. Ich habe inzwischen 2 Kinder bekommen und habe sehr unterschiedliche Schlaferfahrungen mit den beiden machen dürfen, die mehr oder weniger anstrengend waren. Ich war viel mit den Kindern, auch die Nächte allein, wenn mein Mann als Soldat viel auch im Einsatz war, während die beiden klein waren. Und ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis, als meine Mutter zur Unterstützung bei uns war, als meine Tochter geboren war, dass ich sie auf einmal gar nicht mehr nachts gehört habe und ich wach geworden bin von ihrem Weinen. Und ich mir das nur so erklärt habe, dass ich so tiefenentspannt war, dass für sie gesorgt ist und dass jemand da ist, der sie hört, dass ich schlafen konnte, ganz beruhigt und entspannt. Und das hatte ich tatsächlich nie, wenn mein Partner auch da, sondern habe das erst zum ersten Mal so erlebt, als meine Mutter zu Besuch war und ich irgendwie, die Kleine wurde zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr gestillt und war schon ein bisschen älter, aber es war ganz interessant und spannend für mich, das so zu erleben.
Ganz interessantes Beispiel, dass sie einfach immer sehr, sehr leicht geschlafen hat, immer diejenige wohl war, an der es hing oder die es sich sehr angezogen hat, das machen zu müssen und die dann so entspannen konnte, als ihre eigene Mama da war. Also ich muss sagen, ich hatte auch extrem diesen Ammenschlaf und habe den dann aber nach der Stillzeit sehr an meinen Mann weitergereicht. Und da habe ich dann nichts mehr gehört. Und unser Sohn hatte diesen Nachtschreck, also der ist manchmal nachts aufgewacht und hat sehr doll geweint und war auch gar nicht ansprechbar und so. Also es ist eine besondere Form von Schlafstörung. Da bin ich dann noch mit aufgewacht, aber wenn so kleinere Sachen waren oder so, ich habe das einfach nicht mehr gehört. Ja. Ich habe das nicht mitgekriegt, wenn das Kind nachts da am Bett stand. Ich habe es nicht gemerkt. Mein Mann hat dann die Bettdecke hochgemacht und das Kind reingelassen.
Ja, genau. Der Nachtschreck zählt zu den Parasomnien, also zu den Störungen, die des Nachts auftreten, sowie Albträume auch. Ich hatte auch den Ammenschlaf extrem bei meiner großen Tochter. Ich glaube, das war auch teilweise so was wie ein erlernter Ammenschlaf. Also, dass ich einfach aus dieser krassen Zeit, wo sie super viel aufgewacht ist, einfach selber wie so eine kleine Schlafstörungen entwickelt habe. Also, dass ich wirklich auch immer, das haben auch manche Mütter, dass ich schon in der Erwartungshaltung, dass eine nicht so gute Nacht kommt und dass sie ja eh gleich aufwacht, schon immer direkt aufgesprungen und bereit zum Handeln war.
Oh mein Gott, ja.
Und manche Kinder schlafen dann ja irgendwann besser und die Mama oder der Papa dann eben weiterhin nicht. Und das könnte auch eine Frage von einigen HörerInnen sein. Das ist tatsächlich ganz normal und es dauert manchmal wirklich mehrere Monate, dass man sich wirklich von dieser Zeit regeneriert und dann selber auch wirklich wieder in Anführungsstrichen durchschlafen kann. Also ich glaube, ich habe schon auch mehrere Monate gebraucht, das auch an meinen Mann abgegeben, nachdem ich nicht mehr gestillt habe, weil ich einfach mit ihr zusammen immer diesen krassen Ammenschlaf habe. Gefühlt noch heute. Es ist so körperlich verankert, wenn ich in ihrer Nähe schlafe, dass ich mich kümmere, dass ich das auch abgegeben habe, damit ich wieder besser schlafen kann.
Ja, wow. Eine andere Frage, die ich auch immer wieder bekomme oder höre, ist, sollte man zufüttern, um besseren Schlaf zu gewährleisten? Und ja, weil wahr ist, ne, natürlich so eine Formula-Nahrung im Gegensatz zum Stillen enthält mehr Stärke, ne, also füllt ein bisschen mehr ab, das muss man sagen. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch diese Folgenahrung 1, 2, 3 inzwischen gibt es ja sogar schon, nimmt. Das ist gehaltvoller, kann man sagen. Und ich stelle mir dann immer vor, wie gut ich schlafe, wenn ich so ein ganz reichhaltiges Essen zu mir genommen habe, ja, um nicht zu sagen, mich überfressen habe. Nämlich vielleicht erst mal wie ein Stein, aber dann wache ich irgendwann auf. Und das ist die Frage, wie gut sowas funktioniert.
Wenn wir jetzt mal so die ärztliche Sicht ausklammern, also die medizinischen Aspekte, würde ich sagen, es hängt davon ab, was die Gründe für das häufige Erwachen sind. Ja. Also wenn jetzt ein Baby oder ein Kleinkind wirklich, was ja selten vorkommt, sehr häufig erwacht, weil es nicht genug Nahrung bekommt, dann könnte vielleicht ein Zufüttern helfen. In den meisten Fällen ist es ja doch so, dass Babys und Kleinkinder nicht nur wegen des Trinkens und Stillen aufwachen, sondern weil eben mit dem Stillen andere Bedürfnisse befriedigt werden, wie eben die Hilfe beim Weiterschlafen, die Nähe, die Rückversicherung. Wenn das Aufwachen eben diese Gründe hat, dann wird ein Zufuttern nicht wirklich helfen, sondern vielleicht auch noch Bauchschmerzen dazu machen.
Ja, also klar, ne? Natürlich, wenn das Kind jetzt nicht gut zunimmt oder nicht genug bekommt, dann ist es klar, dass natürlich Zufüttern immer eine Option ist. Aber ich meinte jetzt sozusagen in diesem normalen Bereich, was du auch gesagt hast. Es gibt ja auch immer diesen Mythos, dass das Einschlafstillen ganz schlecht ist. Und du hast ja jetzt schon von Einschlafbrücken geredet und gesagt, dass Stillen eben auch eine ist. Aber auch da kam jetzt hier im Vorfeld aus der Community nochmal die Frage, soll ich in den Schlaf stillen oder lieber nicht? Höre beides als Tipp und bin verunsichert.
Ja, kann ich verstehen. Also die Verunsicherung auf jeden Fall. Also als Mama kann ich das absolut verstehen. Ich würde pauschal sagen, dass man Einschlafstillen darf und sollte, wenn man es selbst mag und möchte und wenn es dem Babykind hilft, sich zu entspannen. Also das ist ja erstmal so eine Grundaussage, die man treffen kann.
Ja. Da ist es ja auch wieder so, ne? Man muss wirklich gucken, ist das für mich in Ordnung, dem Kind die Brust zu geben? Oder bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, das gibt es ja auch manchmal und das ist auch völlig okay, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, du, ich möchte jetzt mal meinen Körper wieder für mich haben. Vielleicht hadere ich insgesamt schon mit dem Stillen und will langsam abstillen oder so. Das gibt es ja durchaus. Aber ich sage mal, wenn eigentlich Stillen schön ist, die Stillbeziehung, das ist alles noch super und für alle Beteiligten gut, dann spricht doch überhaupt gar nichts dagegen, dem Kind zum Einschlafen die Brust zu geben.
Ja, ich glaube, mit meinem Standardantwortsatz ist aber die Hörerin wahrscheinlich auch nur halb befriedigt, weil den meisten Menschen geht es ja bei dieser Frage darum, ob eben das Einschlafstillen als Schlafbrücke tatsächlich dazu führt, dass das Kind nachts häufiger erwacht und somit das Durchschlafen torpediert wird sozusagen. Und darauf gibt es tatsächlich gar keine pauschale Antwort, weil es gibt Babys und Kleinkinder, die einschlafgestillt werden oder die einschlafstillen und durchschlafen. Und es gibt Babys und Kleinkinder, bei denen Eltern schon im Rahmen zum Beispiel eines Coachings oder von sich aus geleitet geübt haben, dass das Baby selbstständig oder mit weniger Hilfe und ohne Stillen einschläft und das Baby oder Kind wacht nachts trotzdem genauso häufig auf. Und dritter Fall, es gibt Babys, wo man eben jetzt anfängt zu üben, nicht mehr zum Einschlafen zu stillen und bei denen sich das Schlafmuster tatsächlich in der Nacht dahingehend ändern, dass sie nachts seltener trinken. Also es gibt alle drei und alles dazwischen. Somit kann man gar keine pauschale Aussage darüber treffen, ob es bei dem einen Baby die Nacht beeinflussen wird. In der Regel ist es nämlich so, dass je älter Babys werden, dass sie sehr wohl einen Unterschied zwischen abends einschlafen und aufwachen in der Nacht dann auch treffen können. Also wenn jetzt meine Tochter ein Jahr alt ist und ich sie jetzt sage zu ihr, ich mag jetzt abends nicht mehr einschlafstillen oder der Partner, die Partnerin bringt das Baby ins Bett, und es wird zum Einschlafen nicht mehr gestillt, so kann dieses Baby oder Kind dennoch nachts aufwachen und sehen und merken, ah, das ist wieder die Mama, die mich stillt. Und wenn ich nachfrage, dann werde ich gestillt. Also frage ich auch weiter. Es ist nicht zu beantworten tatsächlich.
Also das müsste man individuell nochmal angucken, ne? Was da genau der Fall ist oder warum überhaupt diejenige damit hadert oder von außen damit gehadert wird, dass sie es macht.
Genau. Ich würde dann sozusagen die Gegenfrage stellen, ist es für dich eine Schwierigkeit oder ist es für dich ein Problem oder hast du oder habt ihr als Eltern irgendwelche Befürchtungen dahingehend? Ist es eine Sorge oder ist es einfach mehr ein Fakt, der beantwortet werden möchte? Und wenn es eine Sorge ist, dann kann man sagen, zum Beispiel sowas wie, solange das Einschlafstillen für dich in Ordnung ist und deinem Baby oder Kind tatsächlich hilft, einzuschlafen, kannst du es so lange fortführen, wie du es magst. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, an dem du das Gefühl hast, dass zum Beispiel dein Baby alle 30 Minuten nachts aufwacht und dauernuckelt und du kannst gar nicht mehr, dann kann man immer noch schauen, ob das was damit zu tun hat oder nicht.
Mhm. Ja, sehr gut. Man spricht ja inzwischen auch so oft vom Breastsleeping, dass das Kind eben in Reichweite der Brust auch schläft, ne, und sich quasi bedienen kann, wenn es denn nachts Hunger hat oder aber eine Einschlafhilfe benötigt. Und auch da muss man einfach sagen, ne, solange es für alle Beteiligten gut ist, wunderbar. Und wenn es nicht mehr gut ist, dann muss man gucken, was man für eine Alternative vielleicht findet oder wie man eine sanfte Entwöhnung hinkriegt. Ich habe noch weitere Fragen bekommen und eine Frage, die ist schwierig. Was ist die sanfteste Einschlafmethode?
Sanfteste? Für wen?
Ja, ich weiß nicht.
Ich glaube, das kann man gar nicht beantworten tatsächlich. Ja. Also das kommt doch darauf an, was das Baby möchte. Manche Babys schlafen tatsächlich auch beim Stillen gar nicht ein.
Ja.
Für die ist die sanfteste Einschlafmethode vielleicht Körperkontakt oder vielleicht auch gar kein Körperkontakt.
Ja.
Es gibt auch Babys, die kuscheln und drehen sich dann weg und schlafen ein.
Ja.
Also, ich glaube, es gibt nicht die sanfteste Einschlafmethode.
Ja, es gibt so ganz verschiedene Einschlafszenarien. Ne? Also was ich immer am allerverrücktesten fand, war, manchmal sind die Kinder ja auch nochmal so aufgedreht, ne, und kommen eigentlich nicht so runter. Und bei älteren Kindern, da kennt man das ja, ne, also so ein, weiß ich nicht, zweijähriges Kind, das läuft ja schon fast gegen die Wand, behauptet immer noch, ich bin überhaupt gar nicht müde, aber reibt sich die ganze Zeit die Augen und gähnt rum und man weiß so, mein Gott, das muss jetzt einfach mal die Kurve kriegen. Und auch bei Babys ist das ja schon oft der Fall, ne? Dass die dann einfach nochmal weinen, weil sie sich einfach so wehren gegen diesen kurzfristigen Abschied durch den Schlaf, dass die da die Kurve nicht kriegen können. Und dann finde ich das so verrückt, weil manchmal ist das so, mitten aus dem Schrei und mitten aus dem irgendwie plötzlich, bupp, schläft es einfach ein, ja, so wie ausgeschaltet. Also das finde ich immer am allerfaszinierendsten. Genau, aber ansonsten denke ich, man muss wirklich gucken, ne, wie das Bedürfnis dieses Kindes ist. Da gibt es so unterschiedliche Arten von, was hilft Kindern gut einzuschlafen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie TS verlängern, und ich weiß nicht, ich denke, TS heißt wahrscheinlich Tiefschlaf, vielleicht auch Tagesschlaf, aber ich denke Tiefschlaf, 6 Monate, schläft immer 30 Minuten, bleibe immer bei ihm liegen oder ist in der Trage. Sagen wir mal Tiefschlaf am Tag.
Tagschlaf. Ich glaube, ich tippe Tagschlaf und würde, also das ist einfach ein häufiges Problem für Eltern, dass die Babys und Kleinkinder tagsüber nur so kurz schlafen. Auch da würde ich mir erstmal vielleicht den Tag-Nacht-Rhythmus angucken und schauen, wie viel schläft das Kind in der Nacht. Hat es vielleicht eine Nachtschlafphase von 14 Stunden und braucht vielleicht gar nicht mehr so viel Tagschlaf. Es gibt dann auch tatsächlich Babys, die nur so Naps machen. Und das ändert sich erst später, wenn die Kinder nur noch 1 oder 2 Schläfchen machen, dass dann quasi sie länger wach sind, dann der Schlafdruck höher ist und sie dann erst längere Schlafphasen am Tag haben. Und das ist das eine. Also ich würde gucken, auch wie viel Wachzeit zwischen den Schläfchen besteht. Wenn das Kind nur ganz kurz wach ist, ist es vielleicht auch gar nicht so doll müde und es reicht ein Nap. Und dann könnte man noch eben diese Schlafbrücken angucken. Also wie schläft das Baby ein und wie wacht es auf nach 30 Minuten? Also schläft es vielleicht in der Trage ein, wird dann abgelegt und erschreckt sich dann zum Beispiel, wenn es wieder aufwacht. Und im zweiten Step dann zu gucken, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich mit dem Baby zusammen im Bettchen oder im Elternbett eingeschlafen bin und es nach 30 Minuten aufwacht, so eine Art Weiterschlafhilfe anbieten. Also kann ich dann vielleicht nochmal stillen oder den Schnuller geben oder nochmal kurz auf den Arm nehmen und wiegen oder einfach irgendwie meine Hand zum Streicheln anbieten und dann gucken, ist das Baby müde, versucht es eigentlich doch auf diesen Zug aufzuspringen oder hat es eigentlich gar kein Bedürfnis mehr weiter zu schlafen? Dann ist das leider so.
Ja, sehr gut. Eine letzte Frage habe ich hier noch, und zwar, mein Kind schläft nur im Kinderwagen gut. Was tun?
Ja, gute Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das pauschal erstmal für den Tag kein Problem im eigentlichen Sinne ist, wenn es für die Eltern kein Problem ist. Also wenn die Eltern jetzt sagen, uns stört das total, dass das Baby oder Kind nur im Kinderwagen schläft, es wird jetzt ja auch kälter, dann könnte man schauen, was ist denn vielleicht im Kinderwagen gegeben, wodurch es gut schläft. Also ist es vielleicht Schuckeln, die Bewegung. Frische Luft oder einfach die Verknüpfung von, da passiert jetzt was Angenehmes für mich, und vielleicht zu gucken, wie kann ich das auf zu Hause auch übertragen. Und auch da geht es oft dann eben um diese Weiterschlafhilfe, die oft im Kinderwagen ja gegeben ist, weil es so kontinuierlich ist, die Bewegung. Auch da könnte man dann einfach mal sich am besten das Morgenschläfchen, also die ersten Schläfchen des Tages rauspicken und schauen, wie kann ich das zu Hause so gestalten, dass ich diese Hilfe eben anbieten kann? Und im Endeffekt dauert es dann vielleicht auch ein bisschen, bis das Kind oder das Baby dann auch merkt, auch in dieser Konstellation ist es vielleicht eine schöne mögliche Art, einzuschlafen und weiterzuschlafen. Vielleicht ist es die Trage zu Hause, vielleicht ist es erstmal auf dem Arm der Eltern. Wir wissen ja auch gerade gar nicht, wie alt dieses Kind oder Baby ist.
Ja, super. Also da kann man ein bisschen ausprobieren, was dem Kind das erleichtert, den Absprung von Kinderwagen zu Hause irgendeine andere Variante zu bekommen. Früher wurden ja auch die Kinder oft mit dem Kinderwagen so vor die Tür gestellt, ja? Das würden wir jetzt hier heute vielleicht nicht mehr machen, also vielleicht auf dem Land schon, hier in der Stadt jetzt eher nicht so, aber vielleicht auf dem Balkon.
Meine jüngere Tochter stand, glaube ich, das ganze erste Lebensjahr auf der Terrasse im Kinderwagen, weil irgendwie... Ja, sie hat da gut geschlafen tatsächlich und sonst halt eher viel in der Trage. Ja. Und wenn man halt eben mehrere Kinder dann hat, dann betreut man ja parallel noch ein Kind. Und da war das irgendwie für mich, ja gut, die schläft draußen auf der Terrasse, gut eingepackt in ihrem Fell, gut. Und ich hab dann 2,5 Stunden für die Große. Ne? Und ich glaube, sie hat wirklich fast das ganze erste Lebensjahr ihre Schläfchen alle im Kinderwagen gemacht, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, die kann das jetzt schon ganz gut mit diesen Schlafzyklen und zu Hause. Und wir können jetzt mal den Mittagsschlaf im Bett
reinverlegen.
Das hat echt ein Jahr gedauert.
Ja. spannend. Ja, da muss man manchmal einfach auch ein bisschen abwarten, ne? Und wenn was gut funktioniert, ist ja andererseits auch gut, ne? Also dann muss man ja auch nicht immer an allem gleich so rumoperieren, sondern kann ja auch erstmal sagen, okay, das hat jetzt für uns gut geklappt. Ich habe noch ein anderes kleines Beispiel für eine Schlafherausforderung geschickt bekommen und die können wir uns nochmal anhören und das ist Apollonia.
Hallo, ich bin hochsensibel und kann ohne Oropax nicht schlafen. Und als die Kleine dann da war, habe ich mich nicht getraut und konnte dann erstmal 3 Nächte hintereinander eigentlich fast gar nicht schlafen, obwohl die Kleine eigentlich richtig gut geschlafen hat, immer so 2,5 bis 3 Stunden am Stück, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber wenn man dann selber nicht schlafen kann, dann ja, ist man trotzdem völlig übermüdet. Und irgendwann habe ich es dann trotzdem mal probiert, weil ich einfach dann verzweifelt war. Und ja, ich habe sie dann trotzdem gehört, trotz Oropax und natürlich auch bei jedem kleinsten Geräusch. Und dann konnte ich selber dann auch gut schlafen und dann hat das auch bei uns alles ganz gut geklappt.
Ja, manchmal muss man sich auch nur trauen, ne, die Dinge auszuprobieren.
Das ist nochmal auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass auch nicht immer die Kinder die Schlafstörung oder Probleme haben, sondern ganz oft die Eltern auch schon ein Thema mit dem Ein- und Weiterschlafen hatten, bevor ein Baby zur Welt kam und das Baby dann natürlich diese Schwierigkeiten teilweise verstärkt. Also nicht immer, wie du schon eben sagtest, doktert man am Baby rum, sondern manchmal auch an der eigenen Schlafhygiene und an dem eigenen Schlafverhalten tatsächlich.
Ja, was ich auch nochmal wichtig fände, wäre einmal zu sagen, was sind echte Störungen, die mehr Unterstützung brauchen und was macht man dann? Also du hast vorhin schon mal kurz gesagt, dass man sich wenden kann an Schreiambulanzen, aber was sind so Zeichen, dass wirklich was ganz massiv nicht stimmt, wo dann ja Eltern einfach mehr Unterstützung benötigen?
Also es gibt ja eben diese medizinischen Kategorien oder Diagnosesysteme, die eben verschiedene Schlafstörungen definieren. Wir hatten ja vorhin sowas wie den Nachtschreck oder Albträume als Parasomnien. Es gibt aber speziell jetzt auch in Bezug auf das Baby- und Kleinkindalter auch sowas wie exzessives Schreien oder Ein- und Durchschlafstörungen, die eben definiert werden. Die sind jetzt für unser Thema, glaube ich, die so am relevantesten. Und da kann man pauschal einfach erstmal sagen, sobald man als Eltern das Gefühl hat, dass irgendwas nicht so ist, wie man es denkt oder man fühlt sich unsicher oder man kann einfach nicht mehr. Allein das wäre für mich schon ein Grund dafür, das zum Beispiel bei einer Vorsorgeuntersuchung anzusprechen oder einen Termin beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin zu machen und davon erst einfach mal zu berichten, was man für einen Eindruck hat. Zum Beispiel sagt man, das Kind schreit ganz viel am Tag und findet nicht in den Schlaf oder das Kind wacht nachts alle 30 Minuten auf, ich kann nicht mehr. Allein das reicht ja schon dafür aus. Es legitimiert ja immer dazu, wenn es einem nicht gut geht, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Da braucht man keine Diagnose. Das heißt immer, wenn du oder wenn ihr den Eindruck habt, es passt irgendwas für euch nicht oder fürs Baby nicht, weil es zum Beispiel tagsüber sehr müde ist oder nur weint, dann bittet um ein Gespräch, um einen Termin. Erzählt das dem Arzt, der Ärztin. Habt vielleicht schon sowas wie ein kleines Schlaftagebuch dabei. Und bittet vielleicht auch um eine Überweisung für eine Schreiambulanz oder für ein sozialpädiatrisches Zentrum. Ihr könnt natürlich auch vorab schon eure Hebamme, wenn ihr habt, kontaktieren und nach Beratungsstellen in eurer Gegend auch Ausschau halten. Und dann eben, wie gesagt, mit Überweisung des Kinderarztes in der Regel sind diese Schreiambulanzen oder Zentren ja auch bemüht, kurzfristige Termine zur Verfügung zu stellen. Es wird auch von den Krankenkassen bezahlt. Das ist allein schon ein Anhaltspunkt. Und ferner gibt es natürlich noch weitere Diagnosekriterien. Aber ich glaube, die hier alle aufzuführen.
Das führt zu weit. Das war schon gut, ne? Also einfach so zu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da echt nicht weiter, ihr seid an einem verzweifelten Punkt, dann ist das Grund genug. Ja, sehr gut zu wissen. Und ich glaube, da schließt sich doch so ein bisschen, glaube ich, auch dein Mitbringsel an, oder? Also ich habe dich ja gebeten, irgendwas mitzubringen. Ein Lieblingstool, ein Buch, ein Lied, ein Tipp, ein Film, ein Gegenstand, ein Spruch, irgendwas. Und ja, was hast du unseren Hörerinnen mitgebracht?
Also mitgebracht habe ich heute einen kleinen Tipp sozusagen oder eine Anlaufstelle. Manchmal ist es ja vielleicht so, dass man auf ein Termin für eine Schlafberatung in einer öffentlichen Stelle etwas länger wartet oder man das Gefühl hat, Es ist vielleicht keine Schlafstörung im eigentlichen Sinne, aber ich hätte doch mal gerne Austausch oder eine Beratung zu dem Thema. So ist es ja manchmal schwierig zu wissen, an wen kann ich mich wenden, wer ist vielleicht gut ausgebildet, wer ist nicht gut ausgebildet. Und da wäre vielleicht mein Tipp heute, auf der Homepage oder der Internetseite von 1001 Kindernacht zu schauen. Das ist die Gesellschaft, sage ich mal, wo ich damals auch meine Weiterbildung gemacht habe und einfach weiß, dass die eben bindungs- und bedürfnisorientiert arbeiten. Also wenn einem das wichtig ist, dann würde ich auf dieser Seite schauen und dort kann man auch nach Region filtern. Das heißt, man kann dann auch seine Stadt suchen und schauen, wen gibt es eigentlich in meiner Nähe und sagt mir das zu. Und ansonsten, wenn man sich selbst schon mal ein bisschen mehr Input holen möchte als das jetzt, was vielleicht gängig in Internetseiten oder Büchern steht, dann würde ich da nochmal das Europäische Institut für Stillen und Laktation empfehlen. Die haben kostenfrei im Internet ganz viele Zusammenfassungen von Artikeln und Tipps zum sicheren Schlaf, zum Beispiel im gemeinsamen Bett, im Elternbett. Und da, finde ich, kann man immer ganz gut stöbern.
Ja, sehr gut. Dem schließe ich mich an und wir verlinken euch natürlich diese beiden Webseiten. Und ich verlinke euch auch noch einen Artikel auf hebammenblog.de. Ich habe nämlich auch einen Artikel zu sicherem Babyschlaf geschrieben und da so die aktuellen Empfehlungen zusammengefasst. Da könnt ihr auch gerne nochmal schauen. Ja, auch so ein spannendes Thema, glaube ich, für unsere Hörerinnen immer wieder, weil es einen einfach immer wieder beschäftigt, ja, dieser Schlaf. Das ist einfach so wahnsinnig wichtig. Ja, wir haben uns ja jetzt logischerweise vor allem auf schlechten Schlaf oder Verbesserung von Schlaf konzentriert. Und ich möchte diese Episode aber mit einer kleinen Sprachnachricht von Katharina, also nicht du, nein, Katharina, beschließen, weil es gibt natürlich auch ganz andere Szenarien. Und die andere Katharina ist so ein Beispiel und da hören wir jetzt nochmal rein.
Hallo liebe Jana, zum Thema Schlaf, ich weiß, das ist nicht bei allen so, aber es war tatsächlich so, dass bei meinem zweiten Kind ich nie in meinem ganzen Leben so gut geschlafen habe wie die ersten 3 Monate nach der Geburt dieses Kindes. Ich war wach, wenn das Kind gemacht hat und ich bin eingeschlafen wie ausgeknipst. Und wir waren sowas von, ich weiß nicht, gleichgeschaltet. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gut und so traumlos und so entspannt und auch viel geschlafen. Bei den anderen beiden war das nicht so. Und auch nach diesen 3 Monaten nicht. Aber ja, so kann es auch gehen. Neugeborenes und so gut geschlafen wie sonst nie in meinem Leben.
Toll, ne? Schönes Beispiel. Auch das gibt es. Katharina, hast du noch was auf dem Herzen, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
Das Einzige, was ich vielleicht noch mitgeben möchte, ist, das hatte ich auch gestern Abend direkt in der Beratung, egal, was für Probleme oder vielleicht Widrigkeiten in den ersten Lebensjahren beim Thema Schlaf und auch sonst wo in der Erziehung und Beziehung zum Kind auftauchen, versucht es so zu sehen, dass ihr immer auf der Seite eures Kindes bleibt und nicht gegeneinander ankämpft oder arbeitet, sondern dass Probleme oder Schwierigkeiten eigentlich nur gemeinsam gelöst werden können.
Sehr schön. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Das war ein super schönes Gespräch.
Danke euch auch.
Ja. Merkt euch Katharina Meyer-Batrakow und ihr Buch 3 Jahre ohne Schlaf. Das ist im GU Verlag erschienen. Wir packen es euch natürlich in die Shownotes, aber ihr kriegt es auch überall, wo es Bücher gibt. Und noch ganz herzlichen Dank für alle, die uns hier wieder ihre Stimme geschenkt haben, ihre Geschichten geschenkt haben und Fragen gestellt haben. Das ist ganz wunderbar und macht es hier bunt. Also danke euch dafür. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, den Geburtskanal mitzugestalten, dann her mit deiner Geschichte, deiner Frage oder deinem Themenvorschlag. Schreib mir gerne im Insta-Post dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Und wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest, dann abonniere einfach den Podcast in deiner Lieblings-App. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Habt einen wunderschönen Tag und tschüss. Tschüss, liebe Katharina.
Tschüss.
Tschüss.